Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Selma, der festkochenden Kartoffel für Ihren Salat.
Weil der Jimmy Stewart ja einer von diesen Menschen ist, die früh schon, der hat ja das mittlere Alter ausgelassen. Der sah ja relativ lange aus wie ein schlaksiger Jugendlicher. Und dann hat er, glaube ich, ein Wochenende länger durchgeschlafen und zack, bumm, sah er aus wie eben so der nette Nachbar-Baba von nebenan.
Meinst du tatsächlich, dass I've Got a Bad Feeling war schon im Gilgamesch-Epos?
Die schlimmen Fragen. Und heute habe ich Lust auf Breaking the Waves, weil 4 Wochen gute Laune am Stück, das hält ja kein Mensch aus.
Papyrus oder Comic Sans?
Das ist der Hayao Miyazaki-Film mit einem dicken, großen Furz-Joke. Das ist ein Film, der hat mich belästigt. Nee, also ich glaube, da sage ich aus Respekt vor der Komplexität der Materie weiter.
Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Mitte März, der Frühling kommt langsam und das ist eigentlich alles, was ich als Einleitung hier zu sagen habe und deswegen sage ich einfach mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Ich bin der Molosowski und finde das Wetter total toll.
Ich finde es heute ein bisschen kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind hier nicht der Podcast, wo wir über das Wetter reden, auch wenn ich es irgendwie immer wieder aufs Tapet bringe. Stattdessen möchte ich hier mit tollen Menschen über interessante Filme sprechen, beziehungsweise heute in der ersten Folge um alles rund um Filme herum. Und deswegen sag uns doch mal, Mollo, woher aus diesem Internet kann man dich denn kennen?
Mich kann man kennen hauptsächlich jetzt bei Mastodon unterwegs. Ich tingle seit einigen Jahren sporadisch durch verschiedene Podcasts, von Polynö bis zu dir, reicht da die Weite. Und ich bin im Fantastik-Fandom und semi-professionell als Übersetzer, Lektor, Redakteur, wie ich jetzt seit neuestem mitbekommen habe und Ähnliches unterwegs.
Ja, schön. Und wenn du hier bist, dann wissen die Leute vielleicht, dann werden wir uns in der zweiten Folge wieder nach Pandora rüberschwingen und mal gucken, ob wir da irgendwelche Büchsen öffnen.
Wir haben da dieses Cameron Pandora Projekt laufen, ja.
So sieht's aus. Wobei, also, na, okay, kommen wir später zu. Ich will nicht jetzt vorgreifen. Es wird spannend, sag ich mal. Aber hier in dieser ersten Folge, da sagt ja eben schon, reden wir um Filme drumherum und da ist meine erste Frage immer, hörst du Podcasts?
Ich höre Podcasts, ja.
Und hast du denn da einen, den du uns empfehlen kannst?
Oh Gott, ja, mit einem zum Empfehlen, weil ich habe mir diesmal wirklich die Zeit genommen, mal drüber nachzudenken, was sind die Podcasts? Weil es gibt ja welche, die hört man so dauerhaft, aber die einen über längere Zeit begleiten, wo man weiß, das ist so ein stetiger Ausstoß. Feminist Frequency fällt mir da zum Beispiel ein oder sowas wie Gaslit Nation, die also schon lange dran sind, wo ich weiß, da kommt, glaube ich, jede Woche eine Folge und muss man ja nicht alles hören, sondern wo man echt nur so die Spitzenfolgen mitnimmt, weil es eh alles gut, also so viel Zeit hat man ja nicht. Und ich glaube, wo ich gerne darauf hinweisen würde, was ich nämlich selber gar nicht so geschnallt habe, ist, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, schon früher bei anderen Verlagen, machen in Berlin da oben, wo die hippen Menschen sind, die Zeit haben und Dinge gebacken bekommen, machen auch einen Podcast im Otherland Buchladen, der ein schon altbewährter Fantastik-Buchladen in Berlin ist. Gibt's aber auch eine Filiale in Karlsruhe, die ursprüngliche. Und das ist der Memoranda Verlag und die haben einen Science-Fiction-Podcast und da war jetzt 2 Folgen, die ich gesehen habe, die ich mehrmals gehört habe, war zum Beispiel eine Folge mit der sehr guten Übersetzerin Karin Nölle. Eigentlich totales Unding, weil die kommt eigentlich wirklich vom literarischen Übersetzen und weil die Blase, wo ich mich rumtreibe, eben auch eher so literarische Fantastik macht, ist das so ein Glücksfall, wo eine literarische Übersetzerin gemerkt hat, Ursula K. Le Guin ist ja wirklich eine großartige Schriftstellerin. Das entdecken ja jetzt die letzten Jahre immer mehr Leute. Und ich bin total happy, dass jetzt die nächsten Zeiten, wie auch schon die letzten Jahre, immer mehr völlig unbekannte Texte von ihr das erste Mal auf Deutsch rauskommen oder eben neu und sorgfältig übersetzt, redigiert, neu aufgelegt wurden. Und da gibt es also einen tollen Podcast. Karin Nölle spricht hauptsächlich über ihre Arbeit mit Ursula K. Le Guin's Immer nach Hause, einem Riesenwälzer. Und eine andere Folge, die so eher so Schenkelklopfer-Ding ist, ist Dietmar Dart ist zu Gast und babbelt halt einen Abend lang über Mythos und Science Fiction und Gott und die Welt. Und Dietmar Dart ist nach meinem Dafürhalten immer ein schöner Abend, wenn der egal über was redet. Und das also betrachte ich als Konföderierten, also der ist auf meiner Seite, was Fantastik betrifft.
Ja, cool. Dankeschön. Das klingt spannend.
Memoranda Science Fiction. Der Science-Fiction-Podcast. Und Memoranda ganz normal.
Ich empfehle natürlich auch was, und zwar lustigerweise was Tabu, die ja hier immer an Weihnachten rum zu Gast ist, vor ein paar Jahren mal empfohlen hat und was ich seither stetig höre und auch sehr mag. Und zwar ist das The Rest is History, dieser britische Geschichtspodcast. Ein bisschen viel Werbung für meinen Geschmack. Also kommen irgendwie drei Clips dann auch irgendwie auf Deutsch und ich glaube das zweimal in der Sendung. Das nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ist denn momentan, ich habe keine Planung, was momentan bei Podcasts auf Deutsch die obligatorische Werbung ist.
Oh, das weiß ich auch nicht.
Ich kann mich erinnern, ich habe mal was bekommen mit Hotelausflug.
Also das ist ja ein britischer Podcast und die haben da offensichtlich irgendeinen professionellen Verwerter, der ja auch meine IP ausliest, um mir dann deutsche Werbung auszuspielen.
Genau das frage ich ja, weil ich weiß, da ist ja ein riesen Algorithmenapparat dahinter. Genau. Und alles. Deswegen finde das immer so kurios.
Ja, also da sind so richtig so wie Radio, so produzierte Clips. Es ist nicht so wie, ach, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, also irgendwie diesen Matratzengeschichte oder so, wo die Leute
das. Ich kenne die Art von Werbung. Das ist Werbung, wie sie halt hier für die deutsche Radio- und Streaminglandschaft produziert wird. Und da gibt's eben Klitschen und Agenturen, die verdienen sich ein Näschen damit, da einfach mal so ihre Algos drüber laufen zu lassen und so. Das ist finster.
Aber ich weiß echt, also ich will gar nicht sagen, dass ich immun gegen Werbung bin. Auf einem unbewussten Ebene erreicht mich das wahrscheinlich, aber ich kann es dir jetzt echt nicht sagen, für was da Werbung gemacht wird. Naja, unabhängig von der Werbung ist es aber eigentlich ein ganz schöner Podcast, weil die sich auch mitunter sehr tief mit Themen beschäftigen, gerade zum Beispiel mit dem Untergang der Titanic, wo sie jetzt schon die dritte Folge zumachen, immer so, ich glaube, dreiviertel Stunde bis eine Stunde ist so eine Folge. Und die Folge, die gerade dritte Teil ist, nennt sich Countdown to Disaster. Der Titel ist so ein bisschen irreführend, weil sie haben in erster Linie da jetzt die Passagierzusammenstellung mal so ein bisschen besprochen. Wer waren denn die Leute, die da mitgereist sind? Und da auch zum Beispiel, also auch hier unseren Freund Cameron ein bisschen gestraft, weil der ja uns das Bild in den Kopf gesetzt hat, dass da nur die ganz Reichen oder die ganz Armen waren und es halt aber eigentlich auch eine große zweite Klasse gab, die im Film komplett außen vor gelassen wurde. Das haben sie da erwähnt. Und viele andere Details über die Kundschaft auf dieser ersten Fahrt noch erzählt. Von daher, also tatsächlich, wie gesagt, habe ich hier kennengelernt in diesem Podcast als Empfehlung und kann ich sehr gut weiterempfehlen, diesen Podcast. Dann, Mollo, wir wollten das Film-Schätzquiz spielen, aber du hast gesagt, du willst es mich spielen lassen. Stehst du zu deinem Wort?
Ich kann zumindest sagen, dass ich mir nicht zu blöd bin, es zu versuchen.
Ja.
Ob das so, wie ich mir das vorstelle, funktioniert oder ob wir für eine schlimme Recherchewand rennen, wenn ich nicht weiß.
Der Punkt ist ja, im Endeffekt werde ich ja dann schneiden und dann kann ich immer die Recherchepausen rausschneiden. Das heißt, die Leute kriegen das gar nicht mit. Aber wir können es, ich würde es gerne mal versuchen, wenn du magst.
So, dann habe ich hier nämlich eine Liste. Dann kann ich dir auch gleich sagen, von wegen, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 93.
93?
Und ich habe das richtig im Hinterkopf. Wir haben 5 Kategorien, nämlich Anzahl der Oscars,
ja.
Alter des Films,
ja.
Alter des Protagonistin,
ja.
Budget.
Ja.
Und wobei bei Budget, was ist eigentlich, was trumpft? Es geht ja nur darum, dass man schätzt, ne?
Ja.
Dass Dinge sich nicht trumpfen, ist eine der Stärken von deinem Spiel. Und Länge.
Genau, und Länge.
So sieht's aus. Und Länge. So.
Und dann auch noch immer die Bonuspunkte für zum Beispiel deutsche Titel und so Sachen und das genaue Wissen von den Zahlen.
Ja, so Küsküsé richtig ausgesprochen und so. Ah ja.
Der muss großzügig auf jeden Fall Bonuspunkte zwischendurch verteilen.
Das weiß ich. Muss man immer mal mit der Bonuspunkte Büchse drüber gehen. Bisschen Bonuspunkte pfeffern.
Soll ich mal zwei Zahlen nennen?
Zwischen 1 und, was habe ich gesagt, 93?
Okay. Ich nehme die 6 und die 12.
Die 6 und die 12. Mhm. Ich habe zwei Filme jetzt vor mir.
Mhm. Ja, lass uns doch erstmal die Kategorie suchen am besten.
Okay. Damit nicht alles, also Kategorie musst du mir sagen.
Ja, du musst mir erstmal die Filme sagen.
Ach so, ich erst die Filme. Guti, also wir haben wir haben einmal ich kenne das Spiel, dass du den deutschen Titel sagst, ne?
Genau.
Okay, also Die Hexe und der Zauberer auf der einen Seite.
Also das ist der deutsche Titel und ich soll dir jetzt den englischen sagen dann.
Das ist der eine Film. Und der andere Film ist Der fantastische Mr. Fox.
Also die Hexe und der Zauberer, ist das nicht irgendwie... nee, das weiß ich nicht, aber das ist dieser Disney-Film, nicht wahr? Ist es nicht irgendwie einfach irgendwie... nee, wer ist das denn? Nee, weiß ich nicht, wie der auf Englisch heißt.
Der heißt auf Englisch im Original The Sword in the Stone.
Ah, ja, ich dachte irgendwie der Kessel und irgendwas, aber ich wusste, dass es Gegenstände sind, aber das weiter hat es mir nicht gehalten. Und der Fantastische.
Es gibt nicht so viele Disney-Filme in der Richtung. Der andere ist Taran und der Zauberkessel.
Vielleicht nennt ich den. Jedenfalls, der Fantastische Mr. Fox ist einfach Fantastic Mr. Fox.
Genau.
In dem Jahr, in dem Fall nehme ich das Jahr.
Das Jahr. Okay.
Ja. Und Fantastic Mr. Fox ist jünger.
Fantastic Mr. Fox ist definitiv jünger, genau. Das wäre dann ein offizieller
Punkt.
Zweiter Punkt, weil Fantastic Mr. Fox Titel kriegst du sowieso ein.
Ah, sehr gut. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 2006.
Nein. Und das ist 3 Jahre daneben?
Ah, da kriegt man einen halben Bonuspunkt bei mir.
Da kriegt man noch einen halben Bonuspunkt?
Ja, auf jeden Fall.
Also dann einen halben fürs Filmalter, weil er von 2009 ist.
Ah, gut, ich finde, das war sehr dicht dran. Und Die Hexe und der Zauberer, der ist von 1972, sag ich.
Das ist das, was ich meinte. Ich bin mir unsicher mit dem, wenn er näher zurückliegt, ist es ja, man kann sich ein bisschen genauer schon erinnern, wenn es nicht so lange her ist. Bei Die Hexe und der Zauberer, das ist nicht 3 Jahre, das ist 10 Jahre. Das ist 1963.
Ja, dann da würde ich mir keinen halben Bonuspunkt geben.
Das ist, aber wenn es so, zum Beispiel so nach dem, was ich gerade erfahre als Showhost, würde ich sagen, das ist echt knifflig. Also bei, wenn es so ab frühe 70er und 60er Jahre, würde ich sagen, da ist ja ein halbes Jahrzehnt daneben, ist eigentlich noch knapp. Also da ist so 5 Jahre daneben, gar nicht so weit daneben.
Ja.
Oder? Also ich habe kein Gitter im Kopf, wo ich so Filmhöhe.
Ich bin da ja Jahre auch so immer sehr großzügig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will da ja auch nicht kleinlich sein, von daher. Das überlasse ich dir jetzt, ob ich da noch einen halben Bonuspunkt kriege.
Nee, ein Jahrzehnt ist mir zu viel.
Das verstehe ich.
Guti, dann nächste Kategorie.
Nehmen wir mal 18 und 24.
Okay. Die Nummer 18 ist ein wunderschöner Familienfilm namens Der Elefantenmensch.
Ja, der ist auch im Englischen The Elephant Man.
Jo, das ist dann mal ein Pünktchen. Und als nächstes kommt ein Film namens Das Fenster zum Hof.
Oh, das ist Rear Window im Original.
Yes, das ist ein Klassiker sitzen. Klassiker sitzen, das kann man, ja. Okay, dann wie willst du die beiden Filme schätzen zueinander?
Das ist eine sehr gute Frage, denn ich hab den Elefantenmensch vor Jahren mal gesehen, ich habe keine Ahnung, wie lang der ist. Ich glaube, Oscar waren beide nicht so richtig, also ja, nicht Hitchcock ist ja der berühmteste Oscar-Snap überhaupt, weil damals sie diese Genrefilme verachtet haben.
Deswegen, und er war Ausländer und so.
Ja, ich glaube, der hat nicht, ich weiß nicht, ob er irgendwas gewonnen hat, aber wenn, dann nur so ganz wenig. Und auch bei der Elefantenmensch weiß ich nicht, weil der ja schon irgendwie hier der Drama-Film von Lynch ist, aber andererseits dann, es ist wirklich lang her, aber ja doch so abseitig ist, von daher. Bleiben wir beim Budget auch da wieder. Also da wird Hitchcock seine klassischen 1-2 Millionen bekommen haben und da kann ich dann wieder überhaupt nicht einschätzen, was der Elefantenmensch hatte. Sagst du mir, wer denn die Protagonisten sind bei Fenster zum Hof und der Elefantenmensch?
Beim Fenster zum Hof ganz einfach Jimmy Stewart und Grace Kelly. Mhm. Wo man sich höchstens streiten kann, ob das ein Protagonistenpärchen
ist. Ja, das ist ja die Frage. Du musst dich jetzt für einen entscheiden. Man kann ja nicht von beiden das Alter schätzen. Ich kann natürlich sagen, Jimmy Stewart ist älter als Grace Kelly.
Ich dachte, es geht ja um den Vergleich der Protagonist von Elefantenmensch
John Hurt. Das war mein Scherz. John Hurt hat den Elefantenmensch gespielt.
Das ist die Titelrolle, ja.
Der war ja noch recht jung in den 80ern. Der ist ja, Alien ist ja 79, da ist der ja taufrisch noch. Das heißt, dann nehme ich Alter und sage, Jimmy Stewart war älter.
Das ist eine ziemlich sichere Bank. Ich gucke gerade, John Hurt war 40.
Ich hätte jetzt das Alter noch raten dürfen, eigentlich als Bonuspunkt. Dann lass mich bei Jimmy Stewart. Ich weiß, Jimmy Stewart war schon sehr alt. Es war nämlich ja, also es ist ja hier die goldenen Jahre von Hitchcock. Das heißt, wir sind so Mitte der 50er irgendwann. So 54, 55, 56 ist ja so dieser Run oder irgendwas um den Dreh mit Grace Kelly, wo er die drei Filme gemacht hat. Und Jimmy Stewart Jimmy Stewart hatte ja vielfach besetzt und Das Fenster zum Hof war der letzte Hit. Danach kam noch Vertigo, der ja absolut gefeiert wird von der Kritik, aber der an der Kinokasse ein Flop war. Und das hat damals Hitchcock Jimmy Stewart in die Schuhe geschoben, meinte, der wäre jetzt zu alt. Und deswegen, da war der auch schon, ich sage, 65 bei Fenster zum Hof.
65 ist ein bisschen arg weit daneben, wenn ich es richtig sehe.
Wie alt war er?
Ich rechne gerade noch, aber 65 geht sich nicht aus, weil Jimmy Stewart ist 1908 geboren und der Film ist von 1954.
Oh, okay, dann war er ja viel jünger.
Also der war knapp mal 6 Jahre älter. Nur als John Hurt, als er den Elefantenmensch spielte.
Potzblitz, guck mal, dann habe ich mich hier von Hitchcocks Ageism aufs Glatteis führen lassen. Dann war der doch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, was Hitchcock da hat.
Ja, weil der Jimmy Stewart ja einer von diesen Menschen ist, die früh schon, der hat ja das mittlere Alter ausgelassen.
Das stimmt.
Der sah ja relativ lange aus wie ein schlaksiger Jugendlicher. Und dann hat er, glaube ich, ein Wochenende länger durchgeschlafen und zack, bumm, sah er aus wie eben so der nette Nachbar-Baba von nebenan. Und das halt in verschiedensten Genres.
Aber exakt. Und wenn er da noch nicht mal so alt war, dann ist doch, der hat doch schon irgendwie Anfang der 30er Jahre Filme gemacht. So hier, Mr. Smith geht nach Washington. Das ist doch, wie alt war er da? Da war er dann Anfang 20 oder wie?
Ja, krass. Ja, das sind die, da war er ja auch noch, bitte, der hat ja auch zum Komödienstadel gehört und alles. Also und auch in späteren Rollen, also der hat ja nicht den Ruf weg, ein phlegmatischer Schauspieler zu sein.
Ja, der hat etliche also Filme in seiner
große sanguinische Ruhe ausstrahlt oder so. Jimmy Stewart ist schon kommt aus der Richtung lebhafter Schauspieler. Und sowas wie Rear Window war ja dann ein bisschen für die damalige Zeit für seinen Typ eben gegen den Strich, weil er eben nichts machen konnte, ne, mit seinem Gips zur Tatenlosigkeit und
Wobei Hitchcock ihn ja hier so gerne mochte, weil er da meinte, das wäre der lebende Kuleshov-Effekt, dass man ihm einfach, der hätte so einen neutralen Gesichtsausdruck, und das macht er ja sogar in das Fenster zum Hof, dass er zweimal den gleichen Reaction-Shot nimmt einfach und zweimal aber vorher uns was anderes zeigt und wir dann halt andere Sachen in Jimmy Stewarts Gesicht tatsächlich lesen, weil der halt immer gleich guckt. So, Hitchcock. Ich finde Jimmy Stewart großartig, möchte ich dazu sagen.
Ja. Ich bin ja schon einer von denen, die den Meister Hitchcock hier als Box rumstehen haben und also aufgewachsen ist damit und so. Brauchst mir nichts erzählen.
Mach ich nicht.
Yeah, großartiger Film, Fenster zum Hof. Das Beobachten. Gibt wenige, die da auf der Liga unterwegs sind.
Sollen wir weitermachen? Magst du mir zwei Zahlen?
Gerne.
Und ich sag dir zwei Zahlen. Gott, ich bin ganz verwirrt,
dass
ich selbst
Zahlen,
das Spiel sage. Wir waren eben bei 24, dann nehmen wir jetzt 30 und 36.
Bam. Ah. Das war 30 und 36?
Das ist korrekt. Ich kann mir meine Lingo in diesem Spiel nicht kneifen. Das ist korrekt, sage ich normalerweise immer, wenn jemand die richtige Antwort sagt.
Ja, wenn dich jemand was fragt. So. Ich hab doch gefragt. So, pass mal auf. Die 30 ist The Full Metal Jacket.
Mhm. Und die 36?
Und die 36 ist so eine Bro-Rom-Com namens Erbarmungslos.
Ha, sehr interessant. Also,
Und du hast noch?
Ich habe noch Oscars, ich habe noch
Oscars,
länger.
Budget und die Filmlänge übrig.
Mhm. Und ich nehme die Oscars, weil ich weiß, Erbarmungslos hat viele Oscars kassiert. Da, und Full Metal Jacket weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, das war ja so ein Fall von Kubrick hat zu lange produziert und dann war er eigentlich schon abgehängt technisch, weil andere das Thema Vietnamkrieg schon viel besser dargestellt hatten. Ohne jetzt irgendwas gegen Full Metal Jacket zu sagen zu wollen, aber
hast du das, sprichst du als Zeitzeuge?
Nee, da war ich ein Kind. Also der ist doch 87, oder? Komm mal, da hätte ich jetzt. Krieg ich da einen Bonuspunkt?
Moment. Du bist bei, Bonuspunkt. Weil der Film ist von 87, ist korrekte Mente.
Das wusste ich, aber da war ich noch zu klein. Ich habe den irgendwann Ende der 90er zum ersten Mal gesehen, so als Teenager. Das ist geil.
Also sorry mit dem, wie du den zum ersten Mal gesehen hast, komme ich gleich drauf zurück. Gerne, ich will nur eine Zwischenfrage stellen. Hast du Bock so auf der 52-jährige alte Sack erzählt dir als Zeitzeuge, wie das damals war?
Erzähl's mir gerne. Ja, bitte, erzähl.
Nein, es ist mir nämlich echt, also ich habe das mitbekommen. Das war eine der ersten, also das Interessante ist, dass es damals ja nur Radio und Zeitung und eben öffentlich-rechtliches Fernsehen gab, den ersten Ausstülpungen der Tentakel des Privatrundfunks und so. Mhm. Aber im Radio habe ich da so gut wie gar nichts mitbekommen. Also was ich mitbekommen habe, ist über solche ehrwürdigen Kommunikationskanäle wie das Cinema-Magazin und die halbes Dutzend englischsprachige Filmmagazine, die ich im Bahnhofsbuchhandel greifbar habe damals, habe ich mitbekommen, dass es eben einen Hype gibt, nämlich eben einen wie heißt das heute, wenn nicht nur ein Hype betrieben wird, sondern zwei Dinge gegeneinander aufgeschaukelt werden, was wir ja so genossen haben, dass die Zuschauer das bei Oppenheimer und Barbie nicht mitspielen wollten, sondern beide Filme gemeinsam gefeiert haben. Das ist die Großerzählung, die da ja erzählt wird, Konsens wurde bei der Barbie-Oppenheimer-Geschichte. Und damals war das eben, und wir in der Vergangenheit auch schon öfter, eher nicht so harmonisch und schön. Und da gab es immer diese Oscar-Races. Das kann ich mich erinnern. Das war eins der ersten Oscar-Races, die ich auch miterlebt habe. Damals habe ich mir durchaus gesagt, ich mache lieber einen auf krank und gehe nicht zur Schule und mache dafür die ganze Nacht durch und gucke Oscar-Verleihung oder schlepp mich halt dann irgendwie völlig übernächtigt in die Schule, wie ich etwas größer war. Damals habe ich als eins der wenigen Dinge wirklich das voll durchgezogen mit irgendwie über ORF2, Schweizer Fernsehen kann man damals später so irgendwann die dritten Programme eingestiegen oder das ZDF. Konnte man eben Oscar-Verleihung gucken. Das ist schon greifbar gewesen. Und weshalb ich da jetzt so einspringe mit Riesen ausholen und allen, dieses ganze Platoon gegen Full Metal Jacket Ding ist eine bis heute nachwirkende, künstlich aufgeblasene Oscar-Race-Hype-Geschichte. Also da hängt noch sehr viel PR-Blödsinn an Heftigkeit in der Luft, die so der Sache überhaupt nicht gerecht wird. Nämlich zwei komplett verschiedene Leute haben aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Stilmitteln und hast du nicht gesehen, einen Film gedreht über den Vietnamkrieg. Ja. Mehr ist es nicht. Und das eine ist halt, dann hängt schon die, egal was du jetzt weiter erzählst, merkst du, wie ein Plot entsteht. Und das eine ist ein aufstrebender junger Regisseur, der bisher als Skriptdoktor und Drehbuchautor hervorgetreten ist, auch Oscar nominiert und bla bla bla. Und das andere ist ein Altmeister, wo man sich fragt, ist das sein letzter Film? Ja. Und so. Und den Altmeister haben wir eigentlich ein bisschen die Schnauze voll, weil wir sind jetzt in den 80ern und sind ein bisschen schnelllebiger, als auf irgend so einen Fuzzi zu warten, der irgendwie 12 Jahre in der Diaspora sitzt und Schach spielt oder so, keine Ahnung. Und war ein bisschen die Story, wie ich mich zum Beispiel daran erinnern kann, was so der Hintergrund war, auch von der Stimmung damals. Weiß nicht, ob du da vorhin das ernsthaft gemeint hast mit besser gemacht oder ob du noch einen anderen Film kennst außer Platoon und Apocalypse Now, ja, weil das sind so die klassischen drei, die so ins Rennen geschickt werden als die großen Konkurrenten um herausragende Vietnamfilme oder der beste Vietnamfilm oder Antikriegsfilm vielleicht sogar.
Also ich wollte darauf hinaus, dass der Film ja, also Kubrick war ja notorisch dafür, wie lange es produziert hat, seine Filme, und es wurde ja auch immer länger und je älter er wurde. Und wenn ich das hier richtig sehe, hat er 79 halt angefangen mit Full Metal Jacket. Und während er halt, und dann das zweite war, dass er ja, als er alt wurde, auch nicht mehr fliegen wollte, weil er ja so große Flugangst hatte. Mhm. Und deswegen dieser komplette Film in England gedreht wurde. Und diese zwei Fakten, die führten halt dazu, dass er, so habe ich es gelesen, das kann ja in deiner Wahrnehmung anders gewesen sein, dass er damals dann halt nicht mehr als modern genug dargestellt wurde. Aber ich hatte ihn jetzt gar nicht konkret gegen Platoon sondern dass das ganze Thema Vietnamkrieg war ja einfach kulturell in den 80ern groß. Also ich denke auch an Sachen wie Rambo oder so, wird einfach, oder auch diverse Serien, wo das einfach wieder aufgekaut wurde, und dass da irgendwie, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Full Metal Jacket. Ich finde ihn nicht den tollsten von Kubrick, aber ich finde ihn auch nicht unglaublich schlecht. Aber dass er halt irgendwie da nicht mehr so am Puls der Zeit war, das war mein Punkt. Aber das natürlich nur aus einer spätgeborenen Perspektive, wie ich es in späteren Rezeptionen des Films mitbekommen habe.
Yep. Okay, du hast dich noch nicht entschieden für eine Kategorie, ne?
Nee, aber ich habe doch, nee, warte mal, was hatten wir? Was war denn jetzt eigentlich außer Full Metal Jacket der andere?
Metal Jacket?
Genau, ich habe Oscars gesagt, weil der andere war ja erbarmungslos. Ah,
Oscars.
Genau, kriege ich noch, erbarmungslos ist doch Unforgiven. Möchte ich bitte noch einen Bonuspunkt haben für den englischen Titel.
Unforgiven, eine Namensnennung.
Und ich sage, Unforgiven, erbarmungslos hat mehr Oscars gewonnen.
Das ist easy, ja, das weiß ich sogar auswendig, weil
Elefant. Also er war mehr nominiert erstmal, nicht? Wir sind aber Full Metal Jacket gegen Unforgiven.
Ja, es gab nur eine Nominierung für bestes adaptiertes Drehbuch, damit brauche ich bei Unforgiven gar nicht mehr nachschauen, weil der hat mehrere gewonnen. Und das adaptierte Drehbuch hat er nicht gewonnen. Der gute Herr Kubrick und sein guter alter Kumpel, die immer zusammen ihre Drehbücher schreiben. Und Unforgiven hat, glaube ich, 8 oder 9 Oscars. 4 Oscars. Bester Film, beste Regie, beste Nebenrolle, Gene Hackman, und bester Schnitt, Joel Cox. So, jetzt bin ich bereit für Zahlen.
42 und 48.
The Mission?
Ja.
48, 1, 2, 3, 4. Und dann bin ich nämlich hier bei einem Film, der hieß bei uns Die Stadt der verlorenen Kinder.
Boah, Das sind beide Sachen, die mir nicht so wirklich was sagen. Die Stadt der verlorenen Kinder, war das nicht auch so ein, so ein Tim Burton-Ding, als Tim Burton schon für mich so ein bisschen durch war?
Aber es gibt einen relativ neuen Tim Burton-Film, der tatsächlich zu seiner Ich bin durch, wo er es geschafft hat, Eva Green so zu inszenieren, dass ich einpenne. Das musst du auch mal schaffen. Das ist das Haus der seltsamen Kinder nach einer relativ neuen Young Adult Spooky Weird Fiction Romanreihe. Nee, die Stadt der verlorenen Kinder ist, da musste ich kurz überlegen, weil das wird lustig mit Originaltitel und allem. Das ist ein anderer Film.
Okay.
Und
Okay, sag mir beides. Sag mir beides nichts. Ich würde einfach mal aus dem, wie sagte Miriam, in den Wind gepupst, sage ich mal, die Länge und sage, Mission
du hast ist ja länger. Zum Beispiel, du hast jetzt bei den verlorenen Kindern dermaßen keine Ahnung. Und mit Titel und so kannst du dann vergessen. Dann gebe ich dir mal den Originaltitel. Ja. Vielleicht kriegst du dann eine Ahnung, was das für ein Film ist. La Cité des Enfants Perdus.
Ja, halt ein französischer. Aber sagt mir jetzt auch nichts. Also, ja. Okay, doch, ich habe noch die, okay, dann schwenke ich aber doch nochmal um und sage, dann nehme ich das Budget und sage, The Mission ist bestimmt irgendwie so ein Actionfilm und der hat dann ein höheres Budget.
Okay, jetzt wird's interessant. Wie schnell kriegen wir das Budget raus?
Das kriegst du sehr gut in der englischen Wikipedia raus.
Ja, das ist nämlich blöd. Ich traue es mich, ich wüsste selber ehrlich gesagt nicht so richtig jetzt zu schätzen. Also das ist eine ganz, ganz knifflige Angelegenheit. Ich kann dir mal erzählen, was das für Filme sind. Das eine ist ein Film von Jean-Pierre Jeunet und Géraud Caro, die mit Delikatessen losgelegt haben. Und das ist, glaube ich, der Film nach Delikatessen mit Ron Perlman. Und der üblichen Blase um Jeunet und Caro herum. Und Mission oder The Mission ist ein Film von Ronald Joffe, der Mann, der The Killing Fields gemacht hat und eigentlich nur, glaube ich, eine Handvoll Filme gemacht hat, die aber zwei, drei davon einen ziemlich guten Ruf. So, jetzt habe ich die Budgetzahlen vor mir und du hast gesagt,
The Mission hat
The Mission ist der fette und das ist eben ein Historienfilm und der hat 16,5 Millionen Pound.
Okay.
Und das ist damals, als der gedreht wurde, denke ich, mehr wert als die 18 Millionen Dollar. Die City of Lost Children oder halt City die Enfant Perdu gekostet hat, vor allem, weil die ja auch vom Erscheinungsdatum nicht so weit auseinander, also ein Jahrzehnt auseinander liegen. Und der The Mission ist älter. Der ist von 86 und die Stadt der verlorenen Kinder ist von 95. Also dann
gibst du mir den Punkt, meinst du?
Den gebe ich dir aber sowas von locker.
Na, locker nicht. Ich finde, das war schon sehr knapp.
Was würdest du schätzen? Also, das eine ist halt so ein Historienschinken über Sklavenhändler, die sich zum Glauben bekehren mit Robert De Niro und Jeremy Irons. Und ich glaube, ein junger Liam Neeson spielt auch mit und hast ihn nicht gesehen. Und es ist halt so richtig hier Ennio Morricone Soundtrack vom Besten mit Ethnocore und hast ihn mal großartiger, schöner Historienschinken. Habe ich witzigerweise vor wenigen Monaten mir als Blu-ray endlich mal gegönnt und wieder geguckt, festgestellt, jupp, immer noch gut. Der Enfant Perdu ist halt von 95 ein sehr CGI-Pionier-Leistungs-heavy. Also da gibt's ganz tolle Spionage-Steampunk-Flöhe und seltsame verdrehte Räume und so, also Leute, die auch mitgearbeitet haben mit dieser ganzen europäischen Effektklitsche, die natürlich mit wie heißt unser Freund junger Damen nochmal, Luc Besson und all diese französische Industrie, die hinter ihm steht oder an der er dran hängt. Das war so eins dieser schrägeren Visitenkarten, was die gemacht haben.
Ja.
Wo würdest du schätzen, Ach so, habe ich, oder habe ich die Zahlen schon genannt?
Du hast die Zahlen genannt, von daher brauche ich
das. Ich habe fett genannt, ne? Sorry.
Kein Problem.
Hast du nur noch eine Kategorie übrig?
Genau. Wir nehmen die, 30 und die 36? Nee, war doch, was, nein, wo waren wir? Waren ja eben schon höher. Nein, wir nehmen die 60 und die 66. So.
60 und 66, weil 30, 36
ja, hast du ganz hatte schon. 60, 36. 60, 66. So, jetzt verwirre ich mich selbst.
Ah, also die 60 ist so ein richtiger Gassenhauer mit Pacific Rim.
Mhm.
Ups, und die 66, scroll, ist der Herr Anderson Wes mit Grand Budapest Hotel.
Da geht es jetzt um die Länge. Gefühlt war jetzt aus meiner Erinnerung her Pacific Rim länger.
Länger, dann prüfen wir mal. Und du hast recht. Weil Grand Budapest Hotel genau 100 Minuten lang ist, wie sich das gehört, für ordentliche Zahlen, die sich benehmen. Und den Zentralperspektive-Shot hat dafür Pacific Rim bekommen mit einer Länge von 131 Minuten.
Ja.
So schön.
Hast du dann weiter die Strichliste gemacht?
Ja. Hier habe ich dann einen Punkt. Wobei ich die Filmlängen, wenn ich sie nicht genannt hätte, hättest du Bonuspunkte kriegen können. Ne?
Ah, ist alles nicht so dramatisch.
So spielt man. Es ist interessant für mich auch, nämlich mal zu sehen von der anderen Seite, wie man ein Spiel spielt.
Ja.
Aber ich habe hier genug Striche, die ich zusammenzählen kann. Ich weiß nicht, ich habe durchgezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,5 und 9.
Alles klar. Da bin ich ja gespannt, wo ich am Ende lande. In der Zwischenzeit war ich hier mal weiter und zwar habe ich Feedback bekommen Justin hat sich gemeldet über Instagram. Ich hatte ja vor zwei Folgen oder ein paar Folgen gefragt, wer von euch mir Arrival geschickt hat, den ich als Geschenk bekommen hatte, aber es war kein Zettel dabei und Justin hat sich beschwert, dass hier er den bei Amazon bestellt hat und eigentlich gesagt hatte, sie sollen einen Zettel dabei legen und dass das nicht geklappt hat, hat er hart kritisiert, aber ich sage natürlich trotzdem nochmal vielen Dank für diesen Film. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Dann habe ich Charts nachzureichen. Das wandelnde Schloss landete auf Platz 85 unserer Charts und damit im oberen Mittelfeld. So viele Filme haben wir schon, dass 85 im oberen Mittelfeld ist. Und dann habe ich auch schon das nächste Spiel und da wärst du jetzt wieder dran, Mollo. Und zwar habe ich hier die Filmzitate-Staffel. Da hängen wir ja schon eine ganze Weile an einem Zitat. Und zwar Badges, we ain't got no badges, we don't need no badges, we don't have to show you any stinking badges. Und ich habe aber schon ganz viel darüber erzählt und ich bin jetzt sehr sicher, dass wir diesmal drauf kommen, denn ich habe jetzt nochmal die Handlung in 5 Sätzen zusammengefasst, beziehungsweise von ChatGPT zusammenfassen lassen. Und ich denke, da wird jetzt der entscheidende Hinweis drauf drinne sein, dass du den Film erraten kannst. Aber ich fange trotzdem nochmal von vorne an. Ich sage, dieses Zitat stammt vom Charakter Goldhead, der gespielt wird von Alfonso Bedoya. Der Film stammt aus dem Jahr 1948. Regie führte John Huston. Die Hauptrolle hat Humphrey Bogart inne. Es ist nicht Casablanca, es ist nicht der Malteser Falke. Der Film wurde zu großen Teilen an Originalschauplätzen in Mexiko gedreht. In der IMDb ist er auf Platz 150 der besten Filme aller Zeiten. Und jetzt, wie gesagt, die Handlung in 5 Sätzen, die da lautet. In Mexiko treffen Fred C. Dobbs und Burb Curtin auf den alten Goldgräber Howard. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Gold in der Sierra Madre, Zwinky Zwonky. Unterwegs geraten sie in Konflikte mit Banditen und einem Texaner namens Cody. Dobbs endet tragisch von Banditen ermordet. Die Überlebenden Curtin und Howard finden das gestohlene Gold nicht. Howard bleibt bei den Indios, während Curtin nach Dallas geht, um Codys Witwe zu finden und ihr das Gold zu übergeben. Wie Herz, ich dachte, sie finden den Schatz nicht. Da hat irgendwie ChatGPT Sachen, verwirrende Sachen geschrieben, aber hast du eine Idee, welcher Film das sein könnte?
Wenn ich jetzt sage, dass ich die ersten 5 oder so Sekunden überlegt habe, ob es Gangster auf Key Largo ist und so.
Willst du da jetzt einloggen?
Dann hast du das Zitat immer noch an der Backe.
Ja.
Dann ist es möglicherweise doch der Schatz der Sierra Madre.
Das ist korrekt. The treasure of the Sierra Madre. Und wir haben dieses Zitat endlich hinter uns gelassen. Und ich sag mal, zumindest das nächste, da bin ich sehr optimistisch, dass du erraten wirst, aus welchem Film es stammt. Denn das nächste Zitat lautet, I'll be back.
Der erste Terminator.
Das ist korrekt. Und jetzt wird's aber, glaube ich, schon.
Würdest du den zweiten gelten lassen?
Wenn er sich selbst zitiert, ich glaube nicht auf Anhieb. Also da hättest du, wenn du jetzt Terminator 2 gesagt hättest, hätte ich Nein gesagt und da hätte ich dann für jemand anders noch eine Chance gegeben. So, wenn wir da auch, also ganz überraschend bei diesem Zitat wirklich wieder so 10 Wochen dran gehangen hätten, dann hätte ich vielleicht mit mir reden lassen. Aber
das heißt. Und wann ist für dich die Grenze zum notwendig motivischen überschritten, dass du es gelten lässt? Also zum Beispiel das Quote, I've got a bad feeling about this, würde meiner Zählung nach mindestens für 9 Filme gleichwertig gelten.
Ja, aber die anderen zitieren ja alle den Originalfilm. Oder glaubst du, es ist in diesem Fall schon ein Meme? Ja, aber
die ganze Kompositions- und Zusammensetzlogik des Werkes sagt aber, es gibt bestimmte Leitmotive und zu denen gehören auch diese poetischen One-Liner, die werkimmanent über den ganzen Zyklus liegen. Und insofern, natürlich kommt es im ersten Film vor, den er gedreht hat, aber werkimmanent gehört es zur gesamten Saga.
Das will ich ja gar nicht abstreiten, dass das zu der ganzen Saga gehört, aber wenn du die Frage stellst, so quasi, wer hat es erfunden? Dann war es ja nun mal der erste Film, der es erfunden hat. Und wenn ich dann irgendeine Quelle angebe, wenn ich irgendwie etwas in der Literatur zitiere, dann gebe ich ja auch nicht irgendwie das Zitat eines Zitats an, sondern gebe ja das Originalzitat an. Und hier würde ich da natürlich auch dann den Originalfilm
an. Und du landest meistens am Ende dann, wenn du wirklich ganz deep reingehst und so, dann landest du entweder bei irgendwas Indischen oder bei Tacitus. Ja.
Meinst du tatsächlich, dass
anständige
Feeling
Sachen
war schon im Gilgamesch-Epos?
Ja, bei den anständigen Sachen landest du bei Tacitus und Cicero und bei den schlüpfrigen Sachen landest du bei Ovid und Aristophanes.
Okay. Da möchte ich bitte die Originalstelle nochmal irgendwann nachgereicht bekommen. Aber bis dahin mache ich mal weiter mit dem nächsten Zitat. Und zwar, today I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Boah.
Ja, so habe ich auch geguckt.
Habe ich als Soundbite im Ohr, aber ich könnte das jetzt nicht zuordnen. Nee.
Ich auch nicht mal. Habe den Verdacht, da werden wir wieder eine Weile dran hängen.
Möglicherweise der Millionär aus Jurassic Park, der Richard Attenborough. Nee,
das ist nicht.
Okay.
Da bist du gescheitert. Ich glaube auch, das wieder ist ein Film, der nicht mehr so richtig im kollektiven Gedächtnis ist und von daher wird es dann noch eine Weile dauern. Das ist übrigens Zitat 38 dann von 100, glaube ich. Wir haben noch ein bisschen was da. Aber bevor die nächste Person sich damit rumschlagen darf, habe ich dir Fragen zugeschickt. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, sie haben dir Schwierigkeiten bereitet, die Fragen.
Die schlimmen Fragen.
Ja, ich habe dir schon gesagt, du darfst im Zweifel auch sagen, du hast keine Antwort darauf. Das lasse ich gelten als legitime Antwort. Aber du wolltest noch was sagen.
Finde ich sehr, sehr, als jemand, der draufkommt, dass wir das Entspannungsprinzip mehr propagieren und leben müssen, finde ich das total doll. Diese Abwendung vom Leistungsgedanken. Nein, ich habe mir im Moment, was Filme betrifft, schon länger eine Grummelphase laufen. Mhm. Das heißt, fast alles, also der Anteil an Stimmungen, wo ich merke nach kurzer Zeit schon, dass mir ein Film blöd ist, ist heftig. Und also schon eine ganze Zeit lang, so seit einem halben Jahr, merke ich habe echt meine Lunte, meine Geduld ist kürzer mit Filmen. Die mir gefallen mir sehr gut und gibt dann solche Dinge wie unter anderem das, worüber wir dann babbeln werden, Avatar 2 Way of Water, die ich mit Faszination immer wieder gucken kann.
Okay.
Ohne, dass ich jetzt gleich sage, das ist ein toller Film. Was ist, es ist wo ich, also meine Geduld, einfach Filme zu gucken, die mir nicht so richtig gut gefallen und das aber interessant zu finden, ist super, super kurz. Das Ausnahmefeld ist übersichtlicher geworden in den letzten Zeiten und die Frequenz, mit der ich Filme gleich wieder abdrehe und sag, na, das ist heute Abend nichts mit mir und diesem Filmwerk ist also sehr, sehr hoch. Und insofern ist alles, was in die Richtung geht, was du mir geschickt hast, also zum Beispiel diese Frage mit eine DVD, 15 Jahre in einem Raum. Mhm.
Ja. Also lass doch mal von vorne anfangen. Ich fange an mit der ersten Frage. Was ist der beste Film mit einem oder einer Protagonistin, den oder die du unsympathisch findest?
Die Antwort, die ich als erste gehabt habe, wäre wohl ein Film. Also ich weiß nicht warum, aber ich möchte And There Will Be Blood nennen. Und zwar, da kann ich noch am ersten einen Gedankengang zusammenstopseln, weil ich mag den Filmemacher recht gern. Ich bin kein großer Fan von Daniel Day-Lewis, obwohl ich ihn in einer Rolle mal gesehen habe in einem Kinofilm In the Name of the Father über diese irischen Leute, die einfach von der Straße weggefangen wurden, in Knast gesteckt wurden, in der High Time der irischen Widerstandsbewegung gegen England mit Peace Paul Whistle und so. Da fand ich ihn super, super doll, aber ich bin kein Fan von ihm und ich finde einige seiner Sachen ein bisschen Azi-Fazi-Typ. Und wo ich dann sage, das ist mir zu viel schon. Es ist der Film, wo ich mir überlege, hat sich das gelohnt, sich ein Arschloch so genau anzuschauen? Weil im Prinzip ist es die Frage nach einem Film, wo man die Hauptfigur nicht mag und nicht angenehm findet, weil das verstehe ich unter unsympathisch. Weil bei sowas, also Der Todmacher liegt mir auch auf der Zunge mit Götz George. Ja, weil das ist auch kein Film, wo es irgendjemanden, wo auch nur in weiter Ferne jemand angeboten wird als positive Identifikationsfigur. Der Lars von Trier dreht auch ganz gern Filme dieser Art, die also eher in den betrüblichen, belastenden, depressiven Strömungen des Gemütswesens wühlen und damit arbeiten. Ja, das ist ja auch eine eigene Art von Film, zu der man bereit sein muss, dass man sich sagt, und heute habe ich Lust auf Breaking the Waves, weil 4 Wochen gute Laune am Stück, das hält ja kein Mensch aus. Ja. Ja. Also nur als Beispiel, Film, den ich einmal gesehen habe, Meisterwerk, super gut, rühre ich nie wieder an. Ja. Kommt mir nie wieder vor die Augen. Ja, in die Richtung ginge es eigentlich, ne? Und da will ich eigentlich nichts nennen, was dann eben unter diese Kategorie fällt, ja, doll, aber kann man sich eigentlich nicht geben, weil das ist echt unangenehm. Bis hin zu, wo ist es angenehm und wo nimmt man was mit, wo man dann eben auch was hat. Also in meinem Fall, wo ich finde, es ist mit einem gewissen Humor auch inszeniert, der unterschnitten ist, dass man was machen kann, was man mit unsympathischen Figuren ja gerne mal macht, auch in der klassischen Dramatik, nämlich man lacht über sie, ne? Man kann über den eingebildeten Kranken und über den peniblen Bürokraten, weißt du, da über die Leute kann man dann lachen, durch die vierte Wand hindurch. Und There Will Be Blood wäre da also so am ersten was, wo ich sag, yo, ne? Was Besseres fällt mir jetzt im Moment nicht ein, dass ich sag, das ist ein toller Film, es wird mir ein Riesenarschloch 3 Stunden lang episch ausgebreitet und das lohnt sich sogar, weil es mit einer gewissen kalifornischen Gentlemanhaftigkeit, was für Amerikaner selten ist, mit hinterfotzigem Understatement erzählt wird. Ja. Das ist ja so ein bisschen etwas Alleinstellungsmerkmal auch von Paul Thomas Anderson. Er ist so ein ganz komischer Amerikaner, da laufen ein paar jetzt rum bei denen, die so mit hinterfotzigen Understatement arbeiten. Das ist für die was ganz, ganz Schrilles. Und nehme ich aber gerne mit.
Das war doch jetzt schon eine perfekte Antwort. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das hat sich doch schon gelohnt. Ich stelle weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, wo du sagst, jetzt wird's schwierig. Und zwar, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
Die Frage ist so unspezifisch gestellt, da schlägt bei mir anscheinend irgendwo ein Autismus-Persönlichkeitsmerkmal durch, oder ich komme einfach nicht weiter als, na, ohne DVD-Player oder so.
Du hast einen DVD-Player, den darfst
reicht,
du dir.
Reicht ein Rohling, ja.
Den darfst du dir dazu denken, den DVD-Player. Möchtest du trotzdem bei den Rohlingen bleiben?
Beim Rest wird es dann schwierig und mich wirklich entscheiden. Ich glaube, so ein Go-To-Film, den ich nehmen könnte, ist Blues Brothers, den kenne ich eh auswendig, oder irgendwas, was ich halt dann als Musik. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme die Matrix-Box, weil da ist eine Bonus-Blu-ray voll mit guter Elektromucke drauf. Ja. Ist da mit dabei. Gab's mal so eine Special Edition, eine ganze DVD nur und dann auch noch im MP3-Format, weißt, also dann wirklich fett platt. Das ist x Stunden gute Techno-Mucke, chillig. Das wäre was ich lohnen würde. Und ansonsten wegen Filme gucken, sekundär, nicht so wichtig. Egal. Wenn ich eine Box mitnehmen darf, kann ich 15 Jahre lang Better Call Saul gucken.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit geht, aber wir haben ja ein paar Antworten, die werde ich dokumentieren.
Oder Träume, Kurosawa-Träume, das wäre so Kandidat. Meine Ewigkeitsfilme, Kurosawas Träume, Interstellar 55555 von Daft Punk, gute Mucke, gute Zeichentrick.
Da habe ich noch eine Frage, und zwar, was ist der schlimmste Filmfehler?
Ich bin nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Ich habe mir über die Frage schon mal ausführlicher durchgedacht, und ich habe eigentlich keine wirklichen Filmfehler, die ich schlimm finde, außer dass bestimmte Filme überhaupt rauskommen.
Ja.
Oder mal, um wegzukommen vom Spezifischen, nach dem Motto, Mikro hängt rein oder irgendwie, keine Ahnung, die Kulisse lässt ihre Kulissenhaftigkeit aber sehr raushängen und sonst was. Oder einzelne Patzer bei irgendwelchen Special-Effekt-Sachen, das ist mir alles viel zu spezifisch. Was ich den schlimmsten Filmfehler finde, am schlimmsten merkt man es ja, wenn allgemein sich ein Bewusstsein dafür aufbaut, bei Kritik, Machern der Industrie und dem Publikum, dass mit dem und dem und dem Filmprojekt definitiv irgendwas ist da passiert. Da ist also irgendwas quer in die Kanäle gekommen und hat's gehakt in der Kommunikation oder in der ganzen Zielsetzung, oder zwischendurch ist einfach das Geld verschwunden oder keine Ahnung. Bis hin zu, was machst du, wenn eine wichtige Figur, plötzlich die Schauspielerin, dir wegstirbt und dann stehst du da oder ähnliches. Und es gibt Filme, wo man Madame Web geht momentan aktuell durch die Presse als Film, wo wirklich alle, die mitgemacht haben, mehr oder weniger deutlich sagen, jo, das ist richtig in die Binsen gegangen, weil da hat einfach niemand wirklich Plan gehabt und die Leute, die eigentlich Verantwortung hätten, haben halt keine Erfahrung und dann kommt so ein Scheiß bei raus. Vor allem, wenn im Hintergrund halt irgendwelche Leute mit wichtigen neuen Memos rumlaufen in das Skript muss aber jetzt noch das rein und jenes rein und dieses rein. Ich habe das auch jetzt bei der Oscar-Verleihung gemerkt, die ich mir in Ruhe am Tag gegeben habe, aber ich habe einfach komplett Revue angeschaut von dem Ding, dass darüber inzwischen ja auch schon seit längerer Zeit gerne mal auch öffentlich kritisch sich geäußert wird auf Unterhaltungsniveau, wo das eigentlich gar nicht so der Anlass ist, einen großen kritischen Kommentar reinzuschmeißen zu eben, das hat doch der Algo geschrieben. Und ähnliches. Und diese Angst ist ja schon lange da im Filmbusiness. Also ich meine, der dritte Batman-Film mit Jim Carrey und Tommy Lee Jones hat sich ausführlich schon damit beschäftigt, dass die Algos alles übernehmen und dann die Gehirne steuern. Also das ist so die Konkurrenz, was das Filmbusiness immer schon umgetrieben hat. Und was sind andere Filme dieser Art? Scorpion King, gerne mal eben Speed 2. Ja, Speed 2 ist so ein Klassiker, wo wirklich jeder frank und frei sagt, das ist richtig ein Stinker. Ja, das wussten wir schon beim Dreh, dass der richtig kacke wird. Und das ist für mich eigentlich so die schlimmsten Filmfehler. So wie du jetzt bei Serienverfilmung, wenn ich eben zur Kenntnis nehme, was sie aus der Avatar-Serie gemacht haben mit der realen Neuverfilmung, das ist als Ganzes ein in dem Fall halt Serienfehler, weil das sollte es so, wie es jetzt rausgekommen ist, nicht geben. Hm. Ja. Da haben die falschen Leute die Entscheidungsmacht und die falschen Leute haben, oder die richtigen Leute haben zu wenig Entscheidungsmacht und Gestaltungsspielraum da. Da wird also zu viel mit dummem Geld, dummes Zeug getrieben, wo dann unmenschliche Dinge bei rauskommen. Unheilig und wieder natürlich.
Okay. I see. Also die habe ich noch nicht gesehen. Ich werde gerade von meinem Sohn erst in die Geheimnisse der Originalserie eingeführt. Bin dann auch noch nicht überzeugt, aber wenn ich damit durch bin, dann werde ich wahrscheinlich auch noch die Remakes oder das Remake mir angucken müssen und dann kann ich mir dazu ein Urteil bilden. Aber bis dahin.
Hast du davor auch mal was drüber zu babbeln? Weil das ist ja.
Das mache ich mit meinem Sohn dann. Das ist
die Sahne, groß. Die Sahnehäubchen, die ich bei dir abgreife, wenn ich querbeet meine Podcasts absurfe, die letzten Zeiten habe ich bei dir einiges an Sahnehäubchen abgegriffen, mit nämlich, dass du angefangen hast, Ghibli zu entdecken.
Ja, also das entdecke ich ja seit vielen Jahren jetzt schon, nicht? Dass ich die Ghibli-Filme immer einen pro Jahr bespreche. Anyway, lass uns mal weitermachen. Und zwar die unmögliche Voraussage haben wir da. Da haben wir uns nämlich vor 2 Jahren, heute habe ich hier meinen Time-Hop gekriegt und habe ich gesehen, dass ich heute vor 2 Jahren den Avatar 1-Film geguckt habe für unsere letzte Besprechung. Und da hatten wir eine unmögliche Voraussage für Avatar 2, die wir jetzt einlösen können oder nicht. Du hast nämlich vorausgesagt, es wird einen Disney-Sidekick geben. Und da müssen wir jetzt diskutieren, ob der Wal oder ja, also der Quasi-Wal, ist das, gilt er als Disney-Sidekick? Oder vielleicht der Menschenjunge?
Nein. Nein. Du sagst, ich kann mich grob erinnern, dass ich etwas auch, also es, dass ich etwas spezifischer formuliert habe, irgendwas in Richtung Comic Relief, süß, drollig, eben Sidekick.
Ja, ich finde, es trifft alles und auf die, diesen kleinen nackten Jungen mit den Dreadlocks zu, oder?
ich bin geneigt, eine Münze zu schmeißen, wenn ich eine hätte. Das ist, da will ich nicht der Richter sein. Nee. Also mach ruhig, ja.
Ich würde sogar sagen, so halb, aber so richtig in den Sand gesetzt ist jedenfalls meine Vorhersage. Und zwar habe ich da vorhergesagt, dass Sam Worthington im zweiten Anlauf der neue große Star wird. Und ich habe mal geguckt, er hat seit Avatar 2 immerhin 4 Filme rausgebracht, aber ich habe von nicht einem davon auch nur den Namen gehört. Von daher möchte ich mal behaupten, Sam Worthington ist noch immer nicht der große Star geworden. Nämlich die Filme sind Lift, The Georgetown Project, Simulant und Transfusion. Kennst du einen davon?
Ich hab von allen den Titel gehört, okay. Kann die aber null zuordnen.
Ich finde, damit ist bewiesen, dass diese Voraussage nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja. Ich habe jetzt keine neuen Voraussagen mehr für Avatar 3 und 4. Also, oder so, sollen wir eine für Avatar 3 uns ausdenken, spontan? Ich habe mir noch keine im Vorhinein überlegt.
Oida, das ist so mühselig mit Avatar. Weil
ich habe eine, und zwar ich sage zu Avatar, ich für das ganze Franchise, weil das habe ich irgendwo auch schon gelesen, es ist so ein bisschen Teil 1 und 2 wirkt so ein bisschen wie Zelda Breath of the Wild und so, dass er so einfach verschiedene Teile dieser Welt erkundet, um dort dann das jeweils lokale Abenteuer zu lösen, um dort dann den entsprechenden Titanen zu befreien. Und so werde ich behaupte ich, dass in den kommenden 3 Teilen werden wir uns noch in eine Wüste begeben, in eine so Grassteppenlandschaft und in eine Vulkanlandschaft. Die werden noch in den nächsten 3 Teilen vorkommen. Das ist meine neue Voraussage.
Das ist eine mutig spezifische Voraussage.
Ja.
Und Wüste weiß ich nicht, Steppe ist anzunehmen, weil wurde im ersten Film schon geteasert oder angeschnitten, dass es da eben auch ein Steppenvolk gibt, die also dann so richtig durchstarten mit Pferden. Und das mit den Ash People, dass die in einer Gegend leben mit Vulkanaktivität. Hast du mitbekommen oder war gut geraten?
Ich habe noch gar nichts mitbekommen, was jetzt weiterkommt.
Okay, weil dann hast du eins, hast du schon. Also ja. Wüste und Steppe ist unklar und es wird eine der, die grauen Avatars sind nämlich die radikalen Oha. Extremisten auf diesem Planeten. Okay. Die haben auch raude Augen. Mhm. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben alle anderen vor denen Angst.
Okay.
Aber die halten sich eh abseits und so, deswegen hat man bis jetzt nur nichts mitbekommen von denen.
Ja, dann bin ich gespannt. Aber nee, ich habe da tatsächlich also das auf Zelda jetzt gemünzt. Und wie man da in den verschiedenen Teilen der Welt die Abenteuer lösen muss, so wird das hier in der Welt der Navi auf Pandora auch sein.
Definitiv. Und damit bist du, egal bei welcher Art Intellectual Property und Franchise gedöns, sobald du beim seriellen Erzählen bist, ist Orientierung nach Landschaftsformen und Klimazonen immer barst. Auf die Art kriegst du ganze Staffeln durchgestaltet.
Hast du denn auch noch eine Voraussage?
Für Avatar? Das Blöde ist, ich habe jetzt das Hirn vor lauter Avatar-Beschäftigung voll mit Sachen, die ich eh schon weiß. Das mit dem super albernen, cuten, niedlichen Comic-Relief-Sidekick habe ich eigentlich gemeint, weil ich mir so gar nicht vorstellen kann. Hm. Eigentlich würde ich auch sagen, ich erhebe Einspruch gegen deine Einschätzung, aber ich will dir den Spaß nicht nehmen. Ich meine, die Einschätzung ist eine Einschätzung. Wenn du sagst, der kleine Spider ist voll, fandest du den niedlich und drollig und lustig?
Ja, so im Vergleich zu den großen blauen Navi ist er doch eindeutig so ein kleiner Tu-nicht-gut.
Jo.
Aber wenn du jetzt keine hast, brauchst du dir auch keine zwanghaft aus der Seite saugen. Von daher, lass uns doch mal in den vorletzten Programmpunkt und das letzte Spiel dieser ersten Runde einsteigen. Und das wäre nämlich entweder oder.
Entweder oder ist immer super.
Auch das, genau, sollte dir noch bekannt sein. Hast du dazu irgendwelche Fragen?
Nein.
Gut, dann lege ich los und frage dich, Tulpen oder Osterglocken?
Osterglocken.
Dschungel oder Meer?
Meer.
Körper oder Geist?
Das Schlimme ist, es gibt so Fragen, da reicht der Tonfall, dass man was hineindeutet, wie die Frage gemeint ist. Dabei ist das einfach nur ein fragendes Gegenüberstellen von zwei Begriffen.
Ja.
Rorschach-Test akustisch. Und?
Na, du sagst und, oder was?
Ja, weil du Körper oder, würde ich sagen, und.
Ach so. Das gibt's hier nicht. Also du kannst nur weiter sagen, aber ich nehme das zur Kenntnis. Spider-Gwen oder Miles Morales?
Spider-Gwen, haha. Mir eigentlich wurscht, aber die hat noch kein eigenes Spiel. Insofern pushe ich sie mal.
Vampire oder Werwölfe?
Werwölfe.
Dann da frage ich, warum?
Ja, hier, Arbeiterklasse.
Das kann ich voll mitleben, sehr gut. Dann frage ich, Across the Spider-Verse oder Der Junge und der Reiher?
Der Junge und der Reiher. Ich war jetzt ganz verwirrt, wie man die gegenüberstellen kann und was dabei rauskommt.
Old-fashioned oder postmodern?
Old-school, postmoderne, würde ich sagen.
Twitch oder YouTube?
YouTube.
Cyborg oder Geist im Netz?
Cyborg oder Geist im Netz? Würde ich sagen, wenn ich mich Orweladen müsset, dann wäre mir in einer Notsituation das Runterladen einen Cyborg lieber als das Runterladen in ein Netz. Warum, weiß ich nicht. Weil es strategisch eigentlich Quatsch ist. Weil du dich auf Möglichkeiten beschränkst, einen Cyborg runterladen. Im Netz bist du relativ, ich weiß nicht, stell mir vor, das ist schwieriger, da komplett rausgelöscht zu werden.
Aber du bleibst bei Cyborg.
Ich bleib bei Cyborg. Mhm. Lokale Örtlichkeit von Bewusstsein finde ich schon sexy.
Okay. Glitzern oder nicht?
Nein.
Fliegende Fische oder kleine Drachen?
Fliegende Fische.
Minecraft oder Tears of the Kingdom?
Weiter.
Steampunk oder Found Family?
Oh, früher Steampunk, jetzt definitiv Found Family. Mhm. Für mich interessanter als Thema.
Körper enhancen oder Gehirne hacken?
Körper enthaaren?
Enhancen, verbessern. Durch einen überstarken Arm einsetzen oder sowas.
Gehört beides verboten weiter.
Mhm. Im Schlaf beobachtet werden oder nicht gerochen werden können?
Was ist?
Das ist im Schlaf beobachtet werden oder nicht gerochen werden können.
Was ist das denn für eine Gegenüberstellung?
Also erstmal die Frage lautet nur im Schlaf beobachtet werden oder nicht gerochen werden können. Wenn du eine Antwort darauf gegeben hast, dann kann ich alles weitere erklären.
Also dann nehme ich doch das nicht gerochen werden können.
Die Frage kommt natürlich aus Twilight, wo Edward Bella im Schlaf beobachtet und nicht riechen kann, aber halt anders als sie denkt, nicht weil sie stinkt, sondern weil er dann den Drang empfindet, sie zu beißen.
Fuck.
Minirock oder Netztop?
Netztop würde ich gerne mal ausprobieren.
Manga oder Anime?
Zweifelsfall Manga. Braucht man keinen Strom für.
Papyrus oder Comic Sans?
Ich mag sie beide und möchte mich nicht entscheiden.
Okay. Ich glaube, da kommen wir später auch noch auf diese Frage zurück nochmal. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
Einen Sportdrachen oder einen mythischen Reittier?
Also die Frage ist grammatikalisch ambig, von daher auch hier kann ich das nicht weiter aufklären.
Okay, dann nehme ich definitiv den Drachen.
Und damit bezog ich mich auf hier House of the Dragon, auf das große Finale. Also es geht tatsächlich um den Drachen, das mythische Tier.
Mm.
Ironisch oder ernst auf die erste Liebe zurückblicken?
Mir also es ist ein mir her, also kann ich nichts, habe ich keinen Bezug zu. Mhm. Bin ich ganz komisch gestrickt, da sage ich weiter.
Mhm. Ein wandelndes Schloss oder im Schloss im Himmel?
Oh, im Zweifelsfall Laputa, weil nicht vergessen, das ist der Hayao Miyazaki Film mit einem dicken großen Furz Joke. Für die Kinder.
Postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
Was? Postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
Ja.
Nee, das klingt nach Anstrengungen, da nehme ich den Fanservice.
Hm. Geister oder Gespenster?
Darf ich jetzt was nachfragen?
Achso, ja, natürlich. Es kommt aus der Folge. Also ich nehme an, das ist deine Frage, woher die Frage kommt.
Ja, ja.
Ja, genau. Es kommt aus hier Ghost in the Shell, unsere Besprechung von Ghost in the Shell und die Diskussion, die wir da hatten, ob sie denn die ganze Zeit nackt im Film rumläuft, nur als Fanservice oder ob das ein Symbol für ihre postsexuelle Nacktheit ist, weil sie schon so viel ihrer Menschlichkeit entfernt hat.
Ja, ja, ja. Gute Folge. Ja, ich erinnere mich.
Dankeschön.
Alter Schwede. Da siehst du mal, wie das Gedächtnis überhaupt nicht existent ist.
Mal gucken, ob dein Gedächtnis oder zumindest dein Urteilsvermögen existent ist, wenn ich dich frage, Geister oder Gespenster?
Ich hab jetzt ganz kurz fast sowas ähnliches wie Gänsehaut und hier, wie sagt man, gespürt, wie jemand über mein Grab geht. Du wirst mich lachen, das ist eine der Fragen, die ich mir seit Monaten fast täglich stelle. Geist oder Gespenster oder Geister oder Phantome.
Mhm.
Wegen der Übersetzerei eben, wenn du immer mit gleichen Begriffen arbeitest und so. Ich bin ja ein Freund der Gespenster.
Mhm. Das ist ein schönes Wort, finde ich.
Weil die kennen sich gut mit Gespinsten aus.
Ich frag dich, High Frame Rate oder nicht?
Ja, wenn es schön macht. Das ist auch so, sollen sie machen, die jungen Leute. Das ist wurscht.
Robert De Niro in Taxi Driver oder Robert De Niro in Dirty Grandpa?
Ist ja auch so ein Kandidat für super guter Film über einen Unsympathen und so.
Genau, du meinst jetzt Taxi Driver oder meinst du Dirty Grandpa?
Taxi Driver, definitiv. Ja, ja, ja.
Daher kommt die Frage tatsächlich auch.
Taxi Driver ist noch gar nicht so lange her, dass ich mich getraut habe, den mal wieder zu gucken, weil der hat mich als Teenager wirklich ganz schön, man kann sagen, belästigt. Das ist ein Film, der hat mich belästigt und verstört und war das ist ja das Interessante mit verschiedenen Filmen und wie die arbeiten und sowas wie Taxi Driver, den ich zwar als Film doll fand, aber ich fand ihn sehr unangenehm in Richtung, was soll das mit, das soll cool sein und so, weil mit dem Ruf, mit dem ich dem Film begegnet bin, dachte ich, das soll halt jetzt irgendwas Cooles und Tolles sein. So wie andere drüber reden, die ein bisschen älter sind als ich. Und dann stelle ich halt fest, das ist eine super deprimierende Tragödie über einen Typen, der hinten und vorne keine Ahnung hat, was er macht. Ja. Und irgendwie ist das so ein Dissens dann zwischen, wie der wahrgenommen wird, der Film, und wie ich den halt gesehen habe. Und das ist ja eine dieser Gefahren von dieser Frage mit super toller Film mit unsympathischer Hauptfigur,
ja.
Weil es gibt immer wieder dann genug Leute, die sich sagen, ja grad, hier, der Ray Liotta in dem Goodfellas, so einer möchte ich sein, das ist ein cooler Typ. Oder noch besser, dem sein Kumpel, der Joe Pesci. Ja, also ich wäre auch gerne einer, der so laut daherredet und dann haben alle Angst vor dem und so, ah, super, ja. Und es ist aber so. Es gibt Leute, die bleiben echt drauf hängen und sehen nicht die Warnung, die mit der Kunst eigentlich einhergeht.
Ja.
Ganz, 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 ganz schlimm. Sorry für die Ausführung.
Nee, das ist genau das, was uns hier in den letzten Monaten beschäftigt hat, immer mal wieder. Und da verschiedene Meinungen und Einschätzungen auch dazu da waren. Aber du hast dich nicht entschieden, oder?
Worauf läuft's raus für mich?
Taxi Driver oder Dirty Grandpa?
Ich glaube, Dirty Grandpa, eigentlich ist eine einfache Frage, weil Dirty Grandpa, soweit ich sagen kann, fällt ja auch so unter die, dass der gemacht wurde, ist der Filmfehler, oder?
Ja, das sehe ich auch so, ja.
Ja. Aber ich will, das Problem ist, weißt, es gibt so viele Leute, für die ist das halt ein ganz herziger, schöner Familienabendunterhaltungsfilm. Und was willst du da werten? Das ist, der Kulturindustrie ist es herzlich wurscht, was sie da ausgespuckt hat. Hauptsache, es bringt halt so und so viel Profit ein. Und alles, was das außerordentlich übererfüllt, ist halt dann schon Teil des großen Kulturgespräches, weil beachtenswert oder wenn es Preise abräumt. Oder eben kannst du vergessen, ja, dann kannst du da nur die Langzeitfolgen beobachten nach dem Motto, buddeln das irgendwelche Freaks so weit wieder aus, dass sie eine DVD rausbringen dazu oder irgendeine kleine Klitsche, eine limitierte Auflage als Blu-ray macht oder sonst was. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube auch, das ist ein Thema, auf das wir später nochmal zurückkommen werden, denn man
kann... Allein der Zeitabstand, ne? Kann man das überhaupt vergleichen? Aktueller Film, relativ aktueller Film und dann so etwas, was sich als Klassiker bewährt hat schon, ist doch eigentlich eine Nullfrage, oder?
Ja, möglicherweise. Aber ich warte nur noch auf den Tag, wo die Leute dann anfangen mit Dirty Grandpa. Das ist der Film, für den sie sich entscheiden. Also sagst du weiter, weil du die Frage ablehnst?
Das Problem ist ja, ich möchte eigentlich auch nicht extra jetzt für Taxi Driver sein. Auch wenn ich durchaus ein Herz für einen Mardi habe. Ich habe auch ein bisschen Herz für einen Robbie, ja, für einen Bob. Wir sagen ja Bob zu ihm, den guten Kumpels. Ja, ist, glaube ich, echt so ein weiter Ding. Eigentlich Taxi Driver, aber mach mal weiter.
Dann frage ich Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
Im Augenblick Kristen Stewart. Definitiv.
Bella oder Edward?
Wenn's danach, und ich habe die letztes Jahr ja in einem Zug geguckt, alle, in einem Wochenend-Binge, mir Twilight schön gechillt, mal richtig intensiv gegeben, würde ich sagen, Edward, durch die Bank, weil über den kann ich um einiges mehr schmunzeln.
Sigourney Weaver in alt oder in jung?
Wurscht. Egal. Einfach nur egal, weiter.
Team Edward oder Team Jacob?
Weiter, egal.
Kiki oder Baba?
Kiki ist klar, Baba ist...
Die Frage sagt nur Kiki oder Baba.
Kiki oder Baba? Ich stehe auf dem Schlauch und sag demütig weiter.
In der Jahresabschlussfolge, ich weiß nicht, in einer der beiden Jahresabschlussfolgen, da legte Christiane und Jan gemeinsam, also Jan erklärte, was Kiki und Baba in der Linguistik bedeutet und Christiane legt es dann auf Menschentypen um.
Jetzt kommt es alles wieder, ja klar, gerade hier.
Das jetzt hast du aber schon weiter gesagt.
Aber eben dann wirklich, gerade das war eine tolle Folge. Und Kiki Baba jetzt, nicht gelernt, kein Bienchen. Ich mache mir mal so einen kleinen Kackerhaufen in mein Aufgabenbuch hier rein.
Es gibt aber die Anschlussfrage, die noch dazu gehört. Männer, von denen Gefahr ausgeht oder nicht?
Immer besser kein, also sollte nicht sein.
Biologie oder Technologie?
Biologie.
Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen?
Bilder mit Sinnsprüchen.
Humanismus oder Posthumanismus?
Schlumpfspiel weiter, bitte.
Sind Roboter Sklaven oder nicht?
Roboter sind erstmal Arbeiter.
Also nicht?
Nein.
Pedro Pascal oder Chris Pratt?
Chris Pratt. Pedro Pascal, natürlich.
Pedro Pascal oder Rick Astley?
Never gonna give you up.
Rick Astley?
Genau. Pedro Pascal.
Pedro Pascal oder Bella Ramsey?
Nehme ich immer noch, obwohl, wenn du sagst Bella Ramsey, nehme ich Bella Ramsey.
Und einen Pedro habe ich noch, Pedro Pascal oder Aragorn?
So wie du die Frage stellst, würde ich sagen Pedro Pascal.
Okay.
Also, weil der echte Schauspieler ist, glaube ich, schnuckeliger als der Aragorn, den der Viggo Mortensen spielt. Okay.
Ich frage dich, Avatar 1 oder Avatar 2?
Avatar 1. Mhm. Ganz deutlich Avatar 1.
Okay. Widerwillig zur Ikone gemacht werden oder friedlich sterben, aber vergessen werden?
Definitiv Zweiteres.
Bei einem Zombie-Virusausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
Nein, machen wir nicht.
Erfundene Erinnerung oder lieber gar keine?
Erfundene Erinnerung oder lieber gar keine? Ich würde sagen, erledigt sich von selbst.
Okay, das musst du mir jetzt erklären, warum.
Solange du nicht konkret mit der Nase draufstößt, dass du keine Erinnerung hast, merkst du es eh nicht.
Okay, es gibt aber doch ja verschiedene Formen der Amnesie, oder? Es gibt ja so diese, wo du es immer wieder vergisst, dass du jetzt keine Erinnerung hast, aber es gibt ja auch, wo du ab einem Zeitpunkt X neue Erinnerungen bilden kannst.
Nee, also ich glaube, da sage ich aus Respekt vor der Komplexität der Materie weiter.
Okay. Wo waren wir? Da waren wir. Dune 2 oder Avatar 2?
Kann ich nicht beantworten, Dune 2 noch nicht gesehen.
An der Welt verzweifeln oder die Welt zum Verzweifeln bringen?
Ersteres kann ich mir selber einteilen.
Kopfhörer oder Computer?
Nein, keine Ahnung. Weiter.
Quaritch oder Palpatine?
Noch, es ist ein relativ knappes Rennen, aber ich würde sagen, dass der Herr McDermott doch noch die Nase vorne hat als Palpatine. Uns einen schönen Schmierenbösewicht zu geben.
Multiversum retten oder nett zu deiner Familie sein?
Nett zur Familie sein ist das Multiversum retten.
Nicht erwachsen werden oder die Jugend überspringen?
Jugend überspringen klingt sexy.
Twilight Renaissance oder misogyner Backlash?
Ich gönne den Leuten ihre Twilight Renaissance.
Und eine letzte Frage für dich habe ich noch, und zwar traditionelle Familie oder moderne Technik?
Das soll ja auch irgendwie alles zivil und nett bleiben, was ich antworte, sage ich lieber weiter.
Okay. Ja, wir biegen auf die Zielgerade ein, oder wir sind quasi schon über die Ziellinie, aber eine Aufgabe steht uns noch bevor in dieser ersten Folge, und zwar, wir müssen die nächste Folge in 5 Sätzen zusammenfassen, nämlich die Frage, warum sollten die Leute die nächste Folge hören oder warum sollten sie den Film Avatar 2 gesehen haben? Interessanterweise habe ich mich gerade selbst beobachtet, dass ich die Frage sonst immer andersrum stelle und das vielleicht schon meine eigene Präferenz diesem Film gegenüber zum Ausdruck
bringt. Warte mal. Also die richtig rumgestellt wäre, warum man
den Film gesehen haben sollte oder zumindest die Folge gehört haben sollte. Und diesmal habe ich gefragt, warum sollte man die Folge hören oder den Film? Ich sag, ich wollte den Film nach allem, was ich gelesen habe, hassen, aber es ist mir nicht gelungen beim Gucken. Das allein deswegen ist er schon sehenswert.
Das ist doch schön. Doch, ja. Ich würde sagen, es ist die beste Verfilmung einer noch nicht in der Öffentlichkeit bekannten Cirque du Soleil Show. Und wie bei den anderen Cirque du Soleil Show Verfilmungen von Herrn Cameron habe ich mich gefreut. Es war ein toller Abend. Es war laut, es war bunt. Die Tänzer, die Artisten, das war also wirklich eine ganz großartige Sache.
Ja, schön. Ich finde, das reicht uns vollkommen als Teaser für die nächste Folge. Vielen Dank, dass du hier schon mal mitgemacht hast, Mollo. Und wir machen dann gleich weiter und das hört ihr dann in der nächsten oder der übernächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
Schalü.